Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind Jenny,
Christian
und Elena und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen, in die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind, in die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen, in die Welt von Schneewittchen, Dornröschen und Hänsel und Gretel, aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt.
Wir unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. In der Märchenstunde sprechen wir euch ein Hörspiel ein, in der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und analysieren und diskutieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
Und damit beginnen wir mit unserer Folge 88 und dem Thema Der Rattenfänger.
Kill the rats.
Jenny, Elena, ich möchte euch und unsere HörerInnen ziemlich genau 3 Jahre zurück in die Folge 5 mitnehmen, in der Jenny uns folgende, ich nenne sie mal Geschichten, vorgestellt hat. Frau Hollenteich, Frau Holler zieht umher, Frau Hollenbart, Frau Holler und der treue Eckhart und Frau Holler und der Bauer. Preisfrage, was haben alle 5 gemeinsam, außer dass es natürlich um Frau Holle geht?
Das hätte ich jetzt direkt gesagt.
Dass es sich um Sagen handelt?
Ja, und zwar um bestimmte Sagen, denn sie stammen alle aus den deutschen Sagen der Brüder Grimm, die im Vergleich zu ihrer Märchensammlung fast leider ein Schattendasein führen. Ein Grund dafür liegt wohl auch in der Editionsgeschichte. Sie sind ursprünglich in 2 Bänden 1816 bzw. 1818 erschienen und dann erst wieder nach dem Tod der Grimms. Zur Erinnerung, die Kinder- und Hausmärchen haben es zu Lebzeiten der Grimms auf immerhin 7 Auflagen gebracht. Die Sammlung umfasst stolze 585 Sagen. Barbara Kindermann-Bieri hat aus dem Nachlass der Grimms noch weitere 161 Sagen herausgegeben, die bis dato unveröffentlicht waren. Und es ist sogar wahrscheinlich, dass es mal mehr gewesen sind, aber der Nachlass der Grimms ist immer noch so zerstreut und zum Teil nicht in öffentlicher Hand, dass da nicht vernünftig auch aus der Wissenschaft nicht zugegriffen werden konnte.
Eigentlich voll schade, ne? Da sind bestimmt total noch voll viele Schätzchen, wo man sich denkt, krass.
Die Grimms nutzten vor allen Dingen schriftliche Quellen des 16. und 17. Jahrhunderts. Und wie bei den Märchen auch, rufen sie sich darauf, dass sie das eben unverfälscht wiedergegeben haben. Aber wir haben ja schon gelernt vor einiger Zeit, dass das nur bedingt zutrifft. Ich möchte euch ein kurzes Zitat aus dem Vorwort des ersten Bandes geben, wo es um die, Zitat, Treue der Sammlung geht. Das Erste, was wir bei Sammlung der Sagen nicht aus den Augen gelassen haben, ist Treue und Wahrheit. Als ein Hauptstück aller Geschichte hat man diese noch stets betrachtet. Wir fordern sie aber ebenso gut auch für die Poesie und erkennen sie in der wahren Poesie ebenso rein. Die Lüge ist falsch und bös. Was aus ihr herkommt, muss es auch sein. In den Sagen und Liedern des Volks haben wir noch keine gefunden. Es lässt ihren Inhalt, wie er ist und wie es ihn weiß. Also schon aus heutiger Sicht etwas pathetisch klingend. Ja, fast schon moralisierend, würde ich sagen.
Würde auch zu Märchen passen, ne? Mit der Lüge und
ja, das, genau.
Das passt voll.
Genau. Also, dass das auf so eine andere Ebene nochmal gehoben wird und ja, nicht nur die Naturwissenschaft, sondern auch die Literatur quasi dann auf eine Wahrheitsebene geführt werden soll.
Aber dadurch werten sie ja das auch auf, ne?
Natürlich, klar.
Ihr eigenes Tun natürlich, aber sie verleihen natürlich diesen vielleicht zum Teil auch vergessenen Sagen irgendwie nochmal einen Wert.
Genau.
Und sie sagen ja auch, dass sie schon den Anspruch an sich selbst haben, dass sie auch wissenschaftlich arbeiten und nicht irgendwie was Falsches da hinschreiben.
Definitiv. Und ich meine, das haben sie ja auch geschafft. Die beiden waren ja die Begründer der modernen Germanistik. Ja, der Sammelanlass war die Bewahrung deutschen, in Anführungszeichen, Kulturguts, wobei das natürlich nicht immer den heutigen politischen Grenzen entspricht. Gemeint ist eher der deutsche Sprachraum. Damals gab es ja noch kein vereintes Deutschland, sondern den berühmt-berüchtigten Flickenteppich. Das Deutsche Reich, das, wenn man so will, zweite nach dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, wurde ja erst 1871 gegründet. Und dass es auch so ein bisschen, ja, patriotisch ist, geht auch aus dem Vorwort wieder hervor. Es wird dem Menschen von Heimats wegen ein guter Engel beigegeben, der ihn, wann er ins Leben auszieht, unter der vertraulichen Gestalt eines Mitwandernden begleitet. Wer nicht ahnt, was ihm Gutes dadurch widerfährt, der mag es fühlen, wenn er die Grenze des Vaterlandes überschreitet, wo ihn jener verlässt. Diese wohltätige Begleitung ist das unerschöpfliche Gut der Märchen, Sagen und Geschichte, welche nebeneinander stehen und uns nacheinander die Vorzeit als einen frischen und belebenden Geist nahezubringen streben. Jedes hat seinen eigenen Kreis. Das Märchen ist poetischer, die Sage historischer. Jenes steht beinahe nur in sich selber fest, in seiner angeborenen Blüte und Vollendung. Die Sage von einer geringeren Mannigfaltigkeit der Farbe hat noch das Besondere, dass sie in etwas Bekanntem und Bewusstem hafte, an einem Ort oder einem durch die Geschichte gesicherten Namen.
Ja, was man sich da natürlich bewusst machen muss aus heutiger Sicht, ist ja dieser Vaterlandsbegriff gerade aus deutscher Sicht sehr problematisch. Aus damaliger Sicht, da spricht natürlich komplett der Geist der Romantik raus, wo es ja eben darum geht, die eigenen Sagen und Geschichten zu bewahren.
Genauso wie ja im Deutschlandlied auch die erste Strophe, ja. Deutschland, Deutschland über alles in der Welt, nicht das meinte, was die Nazis daraus gemacht haben, sondern dass überhaupt ein deutscher Staat erst wieder gegründet werden sollte. Also die Vereinigung der deutschen Staaten zu einem deutschen Staat.
Und die Bewegungen oder die Epochen und literarischen Strömungen und auch politischen Strömungen, die sich nach der Romantik entwickelt haben. Wir hatten das ja kurz in der Laster- und Tugendfolge angesprochen, als es um den Biedermeier ging. Junges Deutschland und Vormärz, die springen ja da genau darauf auch an, weil es ihnen ja eben genau darum geht, einen Staat zu haben, ein eigenes Nationalgefühl zu besitzen.
Ja, wie steht's bei euch? Kanntet ihr die deutschen Sagen vor der Beschäftigung hier mit dem Podcast oder war das für euch auch Neuland?
Neuland.
Neuland, ja.
Also ich meine, auch jetzt bezogen auf das Märchen, um das es heute schwerpunktmäßig geben wird, das war immer auch mit in Märchenbüchern tatsächlich abgedruckt. Ich habe in meiner Kindheit kein Sagenbuch gehabt und ich wusste, dass bevor wir diese Sagenthemen überhaupt hier im Podcast gemacht haben, gar nicht, dass die Grimms das gemacht haben. Die waren für mich immer mit Märchen verknüpft.
Nee, wusste ich auch nicht. Ich wusste auch nicht, dass die generell so viel in Richtung Germanistik und so gemacht haben, auch mit dem Wörterbuch und alles. Also das war mir auch nicht klar. Mm-mm.
Ja, bei mir war es ein Zufallsfund. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich sie entdeckt habe, aber ich habe es mir ins Buch damals auch reingeschrieben, 1999.
Echt?
Also ja, tatsächlich.
Wie cool.
Vor dann jetzt also mittlerweile 26 Jahren.
Dann warst du 13.
Ja, tatsächlich, genau. Da habe ich mir die deutschen Sagen als Gesamtausgabe in drei Bänden, also die zwei Bände von den Brüdern Grimm und diesen dritten von der Frau, ich habe ihren Namen vergessen, Kindermann Bieri, herausgegebenen Band habe ich mir damals zugelegt und habe sie immer noch im
das
Regal
cool.
stehen.
Ja, cool, dass du das mal reingeschrieben hast, weil sonst könnte man das ja gar nicht mehr rekonstruieren wahrscheinlich, weil man sich das irgendwie zugelegt hat.
Genau, also ich hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Ich wusste zwar, dass die irgendwie, ja, so in der Schulzeit, also in der Gymnasialzeit, dass ich mir die zugelegt habe, dass es so früh ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, also gut, dass ich es getan habe. Ich habe die auch mal vor dann ja über 25 Jahren alle mal gelesen tatsächlich.
Ja, das wäre meine Frage gewesen.
Aber ich erinnere mich auch nur noch so fragmentarisch an einige Sachen. Ne?
Also du liest diese auch nicht so häufig, wie du jetzt ins Märchenbuch reinguckst.
Also ich habe da jetzt auch, glaube ich, schon 20 Jahre nicht mehr reingeschaut tatsächlich.
Ja, cool. Gut, dass wir die Folge heute machen.
Und wie ihr das so von uns kennt, erzähle ich euch heute kurz ein paar Infos und Hintergründe zum Rattenfänger von Hameln. Der Rattenfänger von Hameln ist eine der bekanntesten deutschen Sagen, war auch tatsächlich, wie du sagtest, Elena, die einzige Sage, die ich, bevor wir hier mit dem Märchenpott angefangen haben, so ziemlich gut kannte.
Ja, ich dachte früher auch immer, das ist ein Märchen, weil mir natürlich als Kind diese Unterscheidung zwischen Sage und Märchen, die wir hier ja auch schon öfter besprochen haben und über die wir heute auch noch sprechen werden, so ein bisschen nicht klar war, dachte ich immer, steht im Märchenbuch, dann ist das wohl auch ein Märchen.
Um ein bisschen zu spoilern, wie immer, mache ich ja gerne mal, auch im Ausland gilt es als deutsches Märchen.
Und deswegen ist es auch nicht nur in Deutschland bekannt, sondern insgesamt wurde es in mehr als 30 Sprachen übersetzt und sogar in Japan und den USA gehört es zum Unterrichtsstoff.
Ja?
Ja. Hm. Auf jeden Fall hat das Mysterium der Stadt Hameln sie weltberühmt gemacht. Im Dezember 2014 wurde die Sage in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen. Grund war, dass die Ursprungsgeschichte bis heute in ständig neuen Variationen behandelt wurde. Auch die Bandbreite der kulturellen Reflexion des Stoffes in verschiedenen Medien hält die Geschichte des Rattenfängers von Hameln lebendig.
Und ich glaube, dass wir heute tatsächlich also Blaubart und Aschenputtel und Rumpelstilzchen zusammen toppen werden mit dem Rattenfänger.
Oh, da gibt's aber schon was aus.
Also was Bearbeitung und Zitate ja. und sowas alles angeht, also das ist noch krasser, als ich es eh schon vermutet hatte.
Das glaube ich auch. Also da gibt es so viele Adaptionen, deswegen mussten wir diesen Blog dann auch teilen, aber da werden wir ja gleich noch zukommen. Seit 1984 vergibt die Stadt Hameln einen Rattenfänger-Literaturpreis für fantastische Kinder- und Jugendliteratur. Fand ich irgendwie auch schön.
Ja, genau, das hatte ich auch gelesen, aber da darf man auch nur mitmachen, wenn man in Hameln wohnt, ne? Also Kinder und Jugendliche in Hameln dürfen da, glaube ich, nur mitmachen, oder?
Wenn du also, das sagst.
Ja, ich glaube, das hatte ich gelesen. Sonst habe ich mir gedacht, sonst würde ich mir auch mal, gut, ich bin jetzt kein Kind mehr, aber hätte ich mir auch mal was ausdenken können.
Ich bin 12 und ich habe auch eine fantastische Geschichte zu erzählen.
Du wärst nicht die Erste, die unter falschem Pseudonym was schreibt und ihr Alter ein bisschen beschönigt, Elena.
Okay, dann gehen wir jetzt mal so langsam ins Eingemachte. Wie wir ja gehört haben, handelt es sich beim Rattenfänger von Hameln mal wieder um eine Sage. Und da wir ja alle bei Elenas Deutschstunde immer gut aufpassen, wissen wir, was das bedeutet. Nämlich, Herr Moll, Frau Hans.
Historischer Kontext und Deutschstunde.
Naja, mangelhaft Minus.
Wie bitte?
Ja, ich sehe schon. Also noch einmal zur ganz kurzen Auffrischung und ein bisschen gekürzt. Sagen sind meist regional geprägt und oft mit lokalen Ereignissen und Persönlichkeiten verbunden. Und diese sind oft real. Also die Sage verknüpft reale Personen oder Ereignisse mit fantastischen Elementen, um bestimmte Dinge zu erklären. Etwa, weil man nicht mehr weiß, wie dieses Haus entstanden ist, warum irgendeine Dynastie untergegangen ist oder. Gibt es zahlreiche Beispiele. Wir haben ja auch schon von Steinen und verschwundenen Dörfern und so weiter und so fort gesprochen. Wir können es auch anders ausdrücken. Anders als im Märchen findet sich in Sagen ein Stückchen Wahrheit. Und sei es eben nur besagter Stein, ein Berg oder irgendein Ort, den es wirklich gibt. Und wir gucken uns jetzt mal an, welcher wahre Kern denn im Rattenfänger von Hameln liegt.
Das, es gibt Hameln.
Genau, das ist richtig, Christian. Jetzt hast du dich auf eine 5 plus hochgearbeitet.
Yeah.
Du bist aber streng.
Ja. Das, was an dieser Sage unbestreitbar existiert, ist die Stadt Hameln. Die liegt in Niedersachsen, südwestlich von Hannover, etwa auf halber Luftlinie zwischen Herford im Westen und Hildesheim im Osten. Die Stadt befindet sich im Zentrum des Naturparks Weserbergland Schaumburg-Hameln und ist jeweils von Teilen des Weserberglands im Westen bzw. Leineberglands im Osten umgeben. Und erste Siedlungsspuren im heutigen Stadtgebiet von Hameln gehen bis in die Steinzeit zurück. Ungeklärt ist aber, ab wann sich auf dem Boden der heutigen Altstadt erste dörfliche Strukturen herausgebildet haben. Und die ersten Ortsnamen bezeichneten den Ort als Hameler oder Hamelor. Richtig bekannt ist die Stadt aber wegen der Sage und deswegen vermarktet die Stadt sich selbst auch als Rattenfängerstadt und ist mit dieser Symbolfigur auch Teil der deutschen Märchenstraße. Und auf der Homepage der Stadt Hameln heißt es, wo die Weser sich durch wohlige Hügel schlängelt und sich liebreizende Märchen wie Perlen an einer Kette entlang ihres Ufers reihen, da trug sich im Jahre 1284 ein erschütterndes Ereignis zu. Eine Geschichte um Betrug und Rache, deren Ende fast unerträglich scheint. Ja, und was an dieser Geschichte, das ist die große Frage, ist eigentlich wahr? Das kann ich schon mal vorwegnehmen. So ganz sicher ist das nicht. Ich kann euch diese Frage nicht eindeutig beantworten. Die Forschung geht inzwischen davon aus, dass in der Sage vom Rattenfänger grundsätzlich erstmal zwei Sagen zusammenlaufen, nämlich die Kinderauszugssage und die Rattenvertreibungssage. Sie sollen Ende des 16. Jahrhunderts miteinander verknüpft worden sein. Gucken wir uns jetzt also erstmal an, worum es in den beiden Sagen eigentlich geht. Die Kinderauszugssage bezieht sich darauf, dass in Hameln wohl einst Kinder verschwunden sind. Und Spuren dafür sind bis heute in der Stadt zu finden. Das haben die Grimms in ihrem
ja, Nachklapp an die eigentliche Sage, die wir euch eingelesen haben, ja auch erwähnt. Also falls ihr euch gewundert habt, was das eigentlich ist. Streng genommen sind das eigentlich eher so Anmerkungen tatsächlich, oder?
Ja, ja, und Beglaubigung, dass es halt eben schriftliche und steinerne Zeugnisse für dies und jenes eben gibt.
Ne? Genau, und diese Zeugnisse liefern Indizien dafür, dass am 26. Juli 1284 möglicherweise tatsächlich 130 Kinder aus Hameln verschwunden sind. Auf einem alten Torstein etwa steht auf Latein eingemeißelt, das hast du ja auch vorgelesen, 1556, nachdem vor 272 Jahren der Zauberer 130 Kindlein von der Stadt entführt hat, ist das Tor gegründet worden. Und das ist nicht der einzige Hinweis. Also generell, ich war tatsächlich noch nie in Hameln. Ihr schon mal?
Also nicht bewusst, nee.
Nee, ich auch nicht.
Ich auch nicht. Es sollen aber überall an jeder Ecke irgendwelche Hinweise auf den Rattenfänger zu finden sein. Und was es eben auch gibt, ist das besagte Kirchenfenster, auf das die Grimms in ihren Nachklapp eben auch eingehen. Und das hängt an einer Wand im Museum und ist eine Nachbildung des Originalfensters, das als verschollen gilt und aus dem Jahr 1300 stammt. 1650 hat man das Fenster mit Hilfe von Augenzeugenberichten nachgebildet und darauf sind eben der Rattenfänger und die verschwundenen Kinder zu sehen. Ja, und um eben dieses Verschwinden der Kinder ranken sich zahlreiche Theorien und Geschichten und ein paar davon gucken wir uns jetzt heute mal an. So gibt es die recht verbreitete Theorie, dass es sich bei den Kindern von Hameln gar nicht unbedingt um richtige Kinder gehandelt habe, sondern um auswanderungswillige Bürger und Bürgerinnen, die im 13. Jahrhundert zur Siedlung in den Ostgebieten angeworben wurden. Also die Kinder von Hameln sind demnach nichts anderes als die Einwohner der Stadt, die eben als Kinder Hamelns bezeichnet wurden, weil jeder Bürger und jede Bürgerin ist eben ein Kind Hamelns. Und der Rattenfänger war der Mann, der diese Siedler mit dem Versprechen auf ein besseres Leben eben abgeworben hat.
Und das, dann sind sie in Siebenbürgen gelandet.
Möglicherweise.
Steht doch drin, ne?
Ja, genau. Ja,
genau. Das könnte ein Hintergrund der Kinderauszugssage sein. Der Heimatforscher Gernot Hüsam hat eine etwas gruseligere These. Er geht davon aus, dass rund um den Koppenberg oder auch Poppenberg, einer Gegend mit dichtem Wald und riesigen Felsbrocken, im 13. Jahrhundert regelmäßig junge Leute aus Hameln zusammengekommen sind, um ausgelassene heidnische Feste zu feiern und dabei von einem bunt gekleideten Pfeifer angeführt wurden. Seine Vermutung ist, das Wildtreiben sei den strengen religiösen Grafen von Spiegelberg zu weit gegangen. Die haben da eben in der Burg Koppenbrügge nahe dem Poppen oder Koppenberg gelebt und da geht er davon aus, ja, die Grafen und ihre Söldner haben den Jugendlichen aufgelauert und diese ermorden lassen.
Ist so der Klassiker, alles irgendwie auf heidnisches Zeug
genau, zurückführen. Genau, natürlich. Ja, und die Leichen hätten sie dann in einer Höhle versteckt, deren Eingang sie zuschütten ließen, um die Spuren zu verwischen. Und Hüsam glaubt, auf einer Illustration eine verdeckte Botschaft gefunden zu haben, die genau diese Theorie bestätigt. Und diese Illustration möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, weil ihr anders als in der Deutschstunde ganz gut in Bildbeschreibung seid. Könnt ihr euch das mal anschauen und vielleicht mal ganz kurz sagen, was ihr darauf seht? Ja, danke fürs Umdrehen, Jenny.
Ja, also links ist ein Mann in einem bunt gestreiften Gewand mit so Pluderhosen und so einer Jacke und einem Hut, einer Mütze. Sieht fast wie so eine Karnevalskostümierung aus.
Der Karnevalsprinz.
Ne? Hat so ein, ist das ein Schnurrbart oder was? Und spielt ein Holzblasinstrument, sieht so Schalmeien-ähnlich aus, also mit so einem breiten Schalltrichter. Ja, rechts davon ist so eine Baumgruppe, davor liegen irgendwie Rehe, Hirsche und sowas.
Sehr gut, ganz wichtig gleich.
Ja, darunter ist irgendwie so ein Kirchturm, Stadtmauer, Häuser zu sehen.
Das ist doch bestimmt Hameln, oder?
Ja, wahrscheinlich. Und dann ist da ein Fluss mit so Weidenbäumen, Kopfweiden am Ufer. Da steht ein...
Die Weser?
Ein Lanzenträger mit einem Hund oder irgendwie sowas daneben. Und auf der anderen Seite des Ufers, rechts oben, ist ein Berg. Und da ziehen irgendwie Leute hin oder kommen daher. Ach, nee, an der Spitze steht ja dieser Rattenfänger, der links in groß ist dann und die gehen wohl da hinauf. Und an dem Berg ist irgendwie noch so ein Gebäude oder sowas und ein schwarzes Kreuz.
Mhm. Vielleicht ist das ein Grab.
Ja, irgendwie sowas.
Ja, ja, genau.
Das ist sehr gut.
Danke.
Jenny, noch was zu ergänzen?
Habe ich meine Note aufgebessert?
Ja, hast
super.
Du.
Super.
Nee, das sind doch die Kinder da mit dem Rattenfänger, die hoch in den Berg
Genau. Und auf diese Bildsymbolik stützt dieser Heimatforscher eben seine Theorie. Und deswegen habe ich das auch gesagt, in der Mitte des Bildes sind eben drei Hirsche zu sehen. Und der Hirsch zierte das Wappen der Grafen von Spiegelberg. Und deswegen ist man eben davon ausgegangen, dass das was mit denen zu tun hat. Auf der Zeichnung finden sich aber auch noch andere versteckte Botschaften, sagt Hüsam, darunter die riesige Höhle, die ins Innere des Poppenberges führt. Und eine solche Höhle taucht ja auch in den Erzählungen der Rattenfänger-Sage auf. Ne? Die Grimms erwähnen sie ebenfalls. Die Höhle selbst wurde in der Realität aber nie gefunden. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, ja, selbst wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass diese Theorie vielleicht wahr sein könnte.
Also warum? Ich würde sagen, ich meine, Hirsche sind jetzt nicht so selten im Wald. Also wenn es jetzt Kakadus wären, hätte ich gesagt, ja klar, das ist das Wappen derer von so und so, das passt. Ja. Aber
Weiterhin stellt sich eben auch die Frage, warum hat denn niemand Anklage erhoben? Vielleicht, so der Erklärungsansatz, wollten sie nicht, also die Eltern und Erwachsenen, nicht mit dem heidnischen Treiben ihrer Kinder in Verbindung gebracht werden, aus Angst vor den Grafen und der Kirchenobrigkeit.
Aber da muss man sagen, also wenn 1284 als Jahr stimmt, das war ja noch eigentlich vor dem Umsichgreifen der Inquisition. Ja, das ist genau. Ja eher was für die frühe Neuzeit, nicht fürs Spätmittelalter. Ja,
genau. Und das Märchen vom Rattenfänger haben sie demnach dann bloß erfunden, um das Verschwinden der Kinder eben zu verschleiern, weil die Trauer dann aber so groß war und weil die Kinder nicht vergessen werden sollten, hinterließen sie eben versteckte Botschaften an die Nachwelt, wie zum Beispiel den Torbogen oder das besagte Kirchenfenster.
Aber auf dieses heidnische Treiben gibt es doch hier gar keine Hinweise auf dem Bild, oder?
Nö, also die laufen da und also vielleicht tanzen die auch, aber es sieht jetzt... Einer ist da umgefallen am Ende.
Ich weiß nicht, auch mit dem Kreuz. Nein, also...
Nee, also ich...
Ihr nehmt das eigentlich schon ganz gut auseinander. Die Theorie ist in der Forschung auch nicht bestätigt worden. Viele Forschende sagen eben, nein, für diese Theorie gibt es keinerlei Hinweise. Ich wollte sie euch heute trotzdem nochmal vorstellen, weil sie ganz interessante Ansätze bietet und um auch so ein bisschen zu zeigen, in welche Richtung diese ganzen Spekulationen gehen. Denn man muss auch sagen, es sind oft Spekulationen. Was wirklich passiert ist, das wissen wir nicht. Und es gibt auch andere Theorien, die ebenfalls nicht wirklich bestätigt werden können. Es gibt Historiker und Historikerinnen, die zum Beispiel auch davon ausgehen, dass die Sage vom Rattenfänger vom Kinderkreuzzug inspiriert worden sei. Der Kinderkreuzzug soll laut verschiedener mündlicher Überlieferungen ein Ereignis gewesen sein, bei dem sich im Frühsommer 1212 tausende, Gesundheit Jenny, danke, tausende Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Deutschland und aus Frankreich veranlasst sahen, in einem unbewaffneten Kreuzzug ins Heilige Land zu ziehen. Allerdings, ihr habt es vielleicht auch schon so ein bisschen rausgehört, auch dafür gibt es keine gesicherten Quellen. Die Quellenlage ist hier äußerst dürftig. Und als Gegenargument für diese These wird außerdem auch angeführt, dass der Kinderkreuzzug angeblich, möglicherweise, ganz vielleicht, vielleicht aber auch nicht, 1212 stattgefunden haben könnte. Das glaubwürdig überlieferte Auswanderungsjahr der Hamelner Kinder ist jedoch 1284. Passt also eigentlich nicht so ganz zusammen. Dieses Argument wird auch gegen eine weitere Deutung der Rattenfänger-Sage gebracht, nämlich, dass man davon ausgeht, dass es eine Pesterzählung ist, also dass die Kinder aus der Stadt gebracht wurden, weil die Pest um sich griff. Die Pestepidemien im mittelalterlichen Europa traten aber erst 1347 auf. Das heißt, auch das passt zeitlich nicht so wirklich zusammen. Eine andere, auch nicht besonders stark vertretene Theorie besagt, dass die Hamelner Kinder einem heidnischen Sektenführer aufgesessen sein könnten, der diese zu einem religiösen Ritus in die Wälder bei Koppenbrügge geführt habe, wo sie heidnische Tänze aufgeführt haben. Also geht so ein bisschen in die Richtung von Hüsam. Dabei habe es dann einen Bergrutsch gegeben, wodurch die meisten umgekommen seien.
Hm? Und deswegen Siebenbürgen ist ja in der Nähe von Ungarn, weil dann die von der Erzsébet Báthory dann alle geschlachtet wurden. Genau. Und die hat mir Blut gebadet. Ich habe es jetzt herausgefunden. Guck mal, neue Christian Theorie.
Christian hat eine neue Theorie. Die Blutgräfin spielt auch eine Rolle. Jenny, was ist deine Theorie?
Meine Theorie ist, dass der Rattenfänger von Hameln ein Außerirdischer ist und dass er sie mit seiner Flöte in das Weltall
ins UFO
gebeamt hat.
Ach, gebeamt, noch besser.
Ja. Oder ich meine Siebenbürgen, da waren wir ja auch schon, Transsilvanien, Werther gelebt, Dracula.
Ja.
Hallo?
Die wurden an Dracula verfüttert.
Voll gut.
Mhm. Und jetzt leben sie als viele kleine Vampire in Draculas Höhle.
Hier ist auch ein Kreuz auf dem Bild.
Guck mal, dann haben wir die vielleicht in Schloss Bran schon irgendwie spuken gehört.
Deswegen ist der eine hier am Ende der Schlange auch schon umgekippt, weil der sieht das Kreuz schon. Der ist schon so weit zum Vampir mutiert. Ja, also jetzt mal wieder ein bisschen ernst. Ihr seht schon, das ist natürlich jetzt Blödsinn, was wir sagen. Aber es ist eben tatsächlich die Problematik, dass es wirklich keine richtige Theorie gibt, die bestätigt oder verneint, was denn wirklich passiert sein könnte. Es sind wirklich Theorien. Das ist kein gesicherter historischer Hintergrund. Und das gilt für die Kinderauszugssage genauso wie für die Rattenvertreibungssage. Denn auch die ist eher vage. In den mittelalterlichen Ratsbüchern der Stadt Hameln ist zum Beispiel nämlich nirgends nachweisbar, dass die Stadt einem Rattenfänger Lohn versprochen oder ausbezahlt hätte. Und dass der Teil Rattenvertreibung Legende ist, legen auch wissenschaftliche Untersuchungen nahe zu der Frage, ob Ratten auf den Klang einer Flöte reagieren. Das hat man scheinbar tatsächlich ausprobiert.
Das klingt wie ein Galileo-Test.
Ja, so ein bisschen. Ja. Ja, aber es ist wohl tatsächlich so, dass bei der üblichen Frequenz der damals gebräuchlichen Flöten das nicht bestätigt werden konnte, dass Ratten darauf abfahren.
Ich finde, ein Argument, das dagegen spricht, ist auch, dass die Mäuse und Ratten in der Weser ertrinken, weil das sind, also Mäuse, da weiß ich das, ich hatte früher ja auch eigene, die haben wir ab und zu auch mal so ein bisschen gebadet, wenn das Fell so ein bisschen gerochen hat, die können sehr, sehr gut schwimmen, mögen das die halt nicht, ne? Aber genau. die gehen ab wie Schmidts Katze und die werden sofort am anderen Ufer gewesen und werden da aus dem Wasser gestiegen, die Ratten ja erst recht, ne?
Was aber wahr ist, es gab in Hameln wohl mal eine besonders bedrohliche Rattenplage, die mehr oder minder erfolgreich durch professionelle Rattenfänger bekämpft wurde. Ja, also alles in allem, die historischen Fakten sind ziemlich dürftig. Es könnte also letztlich sogar nicht ganz ausgeschlossen werden, dass die Rattenfängersage vielleicht sogar eine besonders erfolgreiche Fake News des Mittelalters ist.
Die jetzt dann immerhin schon fast 800 Jahre dann wirkt. Ja. Ne?
Mal gucken, ob das bei unseren Fake News, die sich in unserer Zeit so verbreiten, auch so sein wird. Ja,
hoffentlich nicht.
Ja, ich hoffe auch.
Sie sind weniger folkloristisch, sagen wir so.
Insgesamt kann man aber, glaube ich, sagen, dass diese Ungewissheit natürlich zu einer gewissen Mystik beiträgt und der Sage zusätzlich natürlich noch etwas Geheimnisvolles und Unheimliches verleiht, was mit Sicherheit sich auch sehr positiv auf die Popularität der Geschichte auswirkt. Und ja auch ein bisschen dazu beiträgt, dass man vielleicht so seine eigene Fantasie ein bisschen spielen lässt und sich fragt, oh, was könnte wohl mit den Kindern geschehen sein?
Haben wir gerade eindrucksvoll bewiesen, denke ich.
Jetzt haben wir so viel über den Rattenfänger gesprochen und deswegen muss ich mich jetzt mit der Frage beschäftigen, gab es den Job des Rattenfängers wirklich? Bing!
Jenny hat eine Frage.
Und die Antwort ist ja. Früher gab es wirklich Rattenfänger. Grund hierfür war, dass die kleinen Nager früher aufgrund hygienischer Bedingungen eine echte Plage waren. Naja, man kann sich ja vorstellen, Müll, also Essensreste wurden einfach auf die Straße geschmissen. Es gab ja noch keine Müllentsorgung.
Ja, nicht nur das, auch die Nachttöpfe und so weiter wurden da ja schön entleert in den Gassen, ne?
Genau, alles schön aus dem Fenster gekippt.
Es liegt was in der Luft.
Ja.
Ein ganz besonderer Duft. Ja, und so wurden die Tiere angelockt und hatten natürlich njam, njam, njam genug zu fressen. Die größte Zunahme von Nagetierproblemen entwickelte sich während der viktorianischen Ära in Europa. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert kam es weltweit zu einer rasanten Expansion und Entwicklung größerer urbanisierter Gebiete.
Ja, völlig logisch. Durch die Industrialisierung, alle gehen in die Städte, Platzmangel.
Kanalisation auch, ne? Und mit den Schiffen werden die überall hingebracht, ja klar. Ja. Mhm.
Genau. Und insbesondere London wurde durch eine stetig anwachsende Menschenmasse überfüllt und verstopft.
Nicht nur Huren ohne Ende, sondern auch noch Ratten ohne Ende.
Ja, lauter gute Sachen.
Ich wollte gerade sagen, von allem das Beste. Ja, und wie du gerade schon gesagt hast, nicht nur der Müll half den Tieren, sondern auch das Abwassersystem war relativ sicher, sodass sie sich dort schon ausruhen und erholen konnten und natürlich sich fortpflanzen. Sogar Königin Victoria, wir stellen uns sie jetzt vor in ihrem hübschen Kleidchen, sitzt im Buckingham Palace und der Buckingham Palace ist ganz toll. Und dann quiek! Ratten! Ja, die hatten ein richtiges Rattenproblem damals im Buckingham Palace, weil der Buckingham Palace einfach der ideale Ort war. Offene Eingänge, gut ausgestattete Küchen und natürlich mega viel Platz und wenig Leute. Und wenn wir uns mal vorstellen, dass eine weibliche Ratte 21 bis 23 Tage braucht, um einen neuen Wurf zu gebären, also 3 Wochen.
Und die werfen ja durchaus auch so 10, 12 Stück, oder? Ne?
Genau. kann man sich schon vorstellen, dass das wirklich schnell geht, bis die sich ausbreiten.
Das wäre eine schöne Rechenaufgabe für die Elena, finde ich.
Oh ja, ich bin schon hier so bei proportionaler Steigung und so einem Scheiß. Hatte ich eine 5 übrigens. Also,
ich auch.
Christian war auch mal schlecht.
Hattest du nicht im Mathe-LK, Jenny?
Kommen wir zum Thema. Also ist es jetzt logisch, warum sich der Beruf entwickelte und diese Branche war sehr gefragt, führte aber letztendlich auch zum modernen Nagetierbekämpfen, wozu ich auch noch kommen werde. Letztendlich war es so, dass die Stadt Rattenfänger anheuerten und diese sollten dann ausgestattet mit Gewehren oder auch mit Giftkötern auf die Rattenjagd gehen.
Haben die mit Gewehren auf die kleinen, schnellen Ratten geschossen?
Da muss man aber ja, ganz sicher, schön zielsicher sein.
Ja, sicher.
Gute Schützen.
Ja, echt.
Nicht selten suchten sie dazu die Kanalsysteme auf, um dort Rattennester zu vernichten. Und jede Ratte brachte mehr Geld. Also je mehr Ratten man gefangen hat, desto mehr hat man verdient. Wer in einem Jahr mehr als 5000 Ratten, ihr denkt jetzt, das ist viel, aber das hat man, glaube ich, relativ schnell zusammenbekommen.
Das sind wie viele pro Tag?
Ich hatte das sogar, glaube ich, gelesen. Ich glaube 13 pro Tag.
Nicht schlecht, okay.
Also das kann man hinkriegen. Der erhielt ein besonderes Privileg. Ihr könnt euch also vorstellen, es entwickelte sich ein sehr wettbewerbsintensiver Markt. Gerade weil zum Beispiel London zu dieser Zeit erhebliche sozioökonomische Probleme hatte, also die Leute hatten einfach kein Geld oder keinen Job, weckte der Beruf großes Interesse, weil an sich, du brauchtest ja nicht viel, du brauchtest keine Qualifikation, du musstest nur auf Ratten schießen können.
Plötzlich war Vollbeschäftigung da. Super.
Da es aber trotz der Riesenanzahl von Ratten, die sie ja irgendwie ja doch eine Begrenzung hatten und man eigentlich ja auch nicht nachvollziehen konnte, wo man diese Ratte, die man dann da, ich weiß nicht, ich habe mir das jetzt so vorgestellt, dass sie das dann vorgezeigt haben, hier ist mein Beutel Ratten und dann pro Ratte dann bezahlt wurde.
Oder an so einen Stock gebunden und dann baumeln die da so runter oder so.
So aufgereiht und an der Schnur so aufgebunden. Ja.
Genau, aber letztendlich wusstest du ja nicht, hat der die jetzt aus einem Park oder woher? Kamen auch alternative Ideen, weil dadurch, dass der Wettbewerb halt dann auch so groß war. Und zwar entwickelte sich dann die Idee, die Ratten zu züchten.
Das wäre auch mein nächster Gedanke gewesen. Ich hätte den zu Hause gezüchtet und dann einfach, mega, irgendwie Abfälle hast du ja immer im Haus, kann man einfach ernähren. Ja, wenn du die kaputt haust, dann muss man auch auf Tierschutz keinen Deut geben, ne? Also.
Genau. Und damit,
sehr geschäftstüchtig.
Ja.
Genau. Und damit veränderte sich überraschenderweise der Beruf. Und manche Rattenfänger entwickelten sich und ein Talent zur Rattenzucht.
Cool.
Ein berühmtes Beispiel war Jack Black. Er begann damit, dass er eigentlich der Rattenfänger überhaupt war. Er hatte den Titel Rattenfänger und Maulwurfsvernichter ihrer Majestät.
Was für ein toller Ehrentitel.
Oder oberster Rattenfänger. Also er war schon der Rattenfänger überhaupt.
Sein Abzeichen war eine goldene Ratte, die sich an den Kragen geheftet hat.
Das weiß ich
nicht. Nein, das war jetzt auch. Das weiß ich auch nicht.
Aber jedenfalls begann Jack Black schon früh mit der Rattenzucht und perfektionierte diese. Er züchtete unterschiedliche und neue Farbvarianten und trainierte. Du lachst jetzt?
Nein.
Aber er war der Begründer der domestizierten Ratten.
Ach, krass.
Verrückt.
Ja, er trainierte die Ratten sogar und machte mit ihnen Vorstellungen vor Publikum.
Ein Rattenzirkus, geil.
Ja, um da einfach die Vorurteile dann auch abzubauen. Und er züchtete dann domestizierte Ratten und verkaufte sie als Haustiere.
So früh schon, das hätte ich nicht
hätte
gedacht.
Ich auch nicht gedacht.
Unglaublich.
Also finde ich voll gut, weil ich meine, Ratten sind richtig schlaue und total, irgendwie auch süße Tierchen, ne?
Wenn sie nicht gerade aus dem Gulli gekrochen kommen, dann nicht, ne?
Genau, aber er züchtete dann quasi Formen der Hausratte.
Mhm.
Und sogar auch reiche Damen kauften sich dann Hausratten und packten die in ihren.
Obwohl das so eine Plage war.
Das ist klar, war doch exotisch, wenn die irgendwie weiß oder gescheckt waren oder so, ne? Sicher.
Ja,
aber. Exzentrische Damen haben das immer gemacht.
Genau, und auch durch seine Rattenshows gehe ich mal davon aus, dass man gemerkt hat, also jetzt nicht alle, ne, aber das war schon dann, das fing dann an, dass man auch Ratten durchaus
spannend. Aber klar, der Effekt, Mama, ich will auch eine haben, ist ja recht schnell da, ne?
Und es war halt quasi das Haustier der armen Leute auch, sicher. Weil im Prinzip, da braucht man jetzt nicht viel Geld für so eine Ratte und sie sind halt überall verfügbar. Aber kommen wir zum Rattenfangen zurück. Wie wir ja gerade schon gesagt haben, die früheren Methoden, eine Ratte zu fangen, waren sehr primitiv. Gewehre oder Jagdtiere, wie zum Beispiel Hunde oder Fallen, sind jetzt nicht besonders innovativ. Heutzutage hat sich der Beruf zum Schädlingsbekämpfer oder Schädlingsbekämpferin gewandelt. Das ist ein Ausbildungsberuf von 3 Jahren und sie werden bei jeglichem Schädlingsbefall gerufen. Nicht nur bei Ratten, sondern auch bei Wanzen, Milben, Schaben, was auch immer da zu töten ist.
Weil es in der Presse war, darf ich es ja sagen, wir hatten auch neulich den Schädlingsbekämpfer an der Schule wegen Kakerlaken. Also gut, dass es sowas gibt.
Mhm. Genau, thanks to the Rattenfänger.
Ja, mega spannend, dass das so seinen Anfang nahm.
Ja, fand ich auch lustig. Vor allem, ich wäre irgendwie gar nicht auf die Idee gekommen, dass man da ja dann auch auf die Idee kommt, Ratten selber zu züchten.
Nee.
Kapitalismus in Reinform.
Ja, ja, schon. Und man muss ja sagen, ich meine, Ratten sind auch heutzutage noch ein Problem, ne? Also es kommen ja, glaube ich, ich weiß jetzt nicht mehr, Zahlen und ich, ne? Aber es kommt ja auf jeden Einwohner, kommen ja so und so viele Ratten. Mhm. Und das sind nicht wenige. Wenn man sich dann vorstellt, was da im Untergrund so rumwimmelt, ist das schon.
Ja, und man hört ja dann auch so Horrorgeschichten, dass die aus dem Abfluss durch die Toilette das kommen.
Das kann, also wenn die, so. Es gibt bei Häusern der Baujahre, keine Ahnung, also seit langer Zeit ist das schon so, gibt es diese Schutzklappen, genau, dass die nicht durchkommen. Genau. Aber bei den alten Häusern geht das tatsächlich, theoretisch. Also in einer Nachbarin ist das mal ehrlich passiert. Und die hat dann verschreckt den Klodeckel fallen lassen und die Ratte ist dann aber irgendwann weg gewesen, Gott sei Dank. Ne?
Okay.
Oh Gott. Ja. Also das ist keine Horrorgeschichte, das kann wirklich passieren, ja.
Okay.
Ja, Elena, wie du sagtest, besteht die Sage eigentlich aus 2 Teilen. Einmal diesem Tierbanner-Motiv, so heißt es in der Literatur, und diesem Kinderraub. Von diesem Tierbanner-Motiv gibt es zahlreiche und sehr unterschiedliche Varianten. Früher waren diese Tierbanner teils dämonisch sogar, ne? Also in den frühen Varianten. Und es sind sehr verschiedene Tiere, die da gebannt wurden. Neben Ratten und Mäusen konnten das Schlangen, Ameisen, Grillen oder auch Frösche sein. Und mit verschiedenen Instrumenten wurde das vollzogen. Pfeife, Flöte, Drehleier oder Geige. Wobei, als Musikwissenschaftler muss ich sagen, wie die herausgefunden haben wollen mit den damals gebräuchlichen Flöten, das ist gar nicht so einfach. Also erstens von der Terminologie ist es schwierig, die Instrumente oft zu benennen. Also wenn wir irgendwelche Angaben haben, dann steht da, keine Ahnung, Tibia oder Fistula oder was weiß ich. Also selbst bei Bach oder Vivaldi, wo die Instrumente dann schon vorgegeben sind, das war bis in den Barock oft nicht der Fall. Da konnte man das spielen mit den Sachen, die man hatte. Dann steht da bei Vivaldi zum Beispiel Salmoe oder bei Bach Tromba da Tirasi. Da weiß man, aha, Zugtrompete heißt das übersetzt, aber wie das Ding aussah, was Bach da hatte, weiß kein Mensch. Oder die Salmoe, Schalmei, vielleicht aber auch Chalumeau, also eine Vorform der Klarinette. Also irgendein Rohrblattinstrument, aber das klingt halt krass anders. Ne? Mhm. Also wir wissen zwar, das sollte gespielt werden, wir wissen aber eigentlich nicht, was da ja gespielt werden sollte. Und gerade bei mittelalterlichem Instrumentarium, also ich weiß, vor gar nicht so langer Zeit wurde eine Blockflöte aus dem 13. Jahrhundert gefunden, was als Unikum gilt. Also ist auch, glaube ich, die älteste bisher gefundene Blockflöte. Die anderen Instrumente, die erhalten und zum Teil auch sehr schlecht erhalten sind, sind also wesentlich später. Von daher finde ich, um 1284 da sagen zu können, was da für Flöten existierten, ein bisschen schwierig. Zum Teil braucht man aber kein Musikinstrument, sondern es ging auch mit einem Haselstock. Also die wurden dann wie so ein Hirtin oder ein Hirte, den, so den Stab so, genau, so getrieben quasi.
Ah,
ne?
Okay.
Aber es musste ein Haselstock sein, also Eichenzweig oder so ging nicht.
Ich dachte schon, wie kann man denn auf einem Haselstock?
Ja. Also daraus hätte man eine Flöte bauen können, theoretisch, aber die wurden wirklich dann also unmusikalisch vertrieben. Ja, also vor allem war diese Sagen ursprünglich im Alpenraum oder in Skandinavien und im Baltikum, also auf beiden Seiten der Ostsee quasi verbreitet. Neuere Sagen, in Anführungszeichen, aus dem 19. oder 20. Jahrhundert gibt es dann aber auch in Irland und in einigen slawischen Ländern und Ungarn. Dieses literarische Motiv geht auf die Antike zurück, vor allen Dingen auf Lukian, der von 120 bis ungefähr 180 oder 200 nach Christus gelebt hat, also auch wieder ein ziemlich altes Motiv. Und von der Rattenfängersage aus Hameln gibt es im Speziellen also seit dem 16. Jahrhundert durchgehend schriftliche Quellen. Mhm. Aber man muss sich dann vor Augen führen, ne, immerhin 300 Jahre später nach dem angeblichen Ereignis setzt da die Quellenlage erst so richtig ein.
Es bleibt mysteriös.
Genau. Dieses Motiv des Kinderraubs ist als Sage international eher nicht so verbreitet. Das heißt also, das ist ein Unikum und gerade auch diese Verknüpfung mit der Tierplage ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal der Hamelner Rattenfängersage. Es gibt auch Varianten, auch mit Ratten und so weiter, was ich ganz lustig fand. Und weil sie aus Polen war, habe ich sie genommen. In Torun, Deutsch glaube ich Torn, ich weiß es nicht, habe ich vergessen aufzuschreiben, muss ich vielleicht nachreichen, gibt es ein Flößerdenkmal. Das wurde ihm zu Ehren errichtet, weil dieser Flößer mit seinem Geigenspiel eine Froschplage abgewendet hat. Der hat sie ja dann aber nicht ertränkt, was bei Fröschen ja noch bescheuerter gewesen wäre als bei den Ratten, sondern er hat sie einfach ganz nett in ein Sumpfgebiet geführt und dann da sich selbst überlassen in ihrem natürlichen Umfeld. Die Sage des Rattenfängers von Hameln, das hat Jenny schon am Anfang angedeutet, ist außerhalb Deutschlands, vor allen Dingen in Großbritannien und den USA bekannt. Eine englische Übersetzung gab es bereits 1842 von Robert Downing. Und auch in Japan, wie du schon sagtest, gilt es dort als eines der bekanntesten deutschen, in Anführungszeichen, Märchen. Ich habe auch noch mal ins Wörterbuch geschaut. Sage im Englischen ist ja Legend. Mhm. Und Legende und Sage ist ja eigentlich auch was anderes. Von daher ist die Terminologie da im Englischen nicht so genau, generell nicht so genau, wie es im Deutschen ist. Mhm. Aber finde ich schon spannend. Ich meine, die Rattenfängersage von Hameln ist ja auch in Deutschland relativ bekannt. Ja. Aber offensichtlich ist sie in den USA und in Japan wesentlich bekannter als hier.
Ja, wenn wir uns die Sage mal näher angucken, dann wird sehr deutlich, inwiefern sich die Textsorte Sage von der Textsorte Märchen unterscheidet und warum eine unterschiedliche Terminologie dann eben auch sinnvoll ist. Wir haben mit Hameln zum einen einen klaren Ortsbezug und der Rattenfänger trägt ja auch einen Namen, Bunting, sehr einfallsreich. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber es gibt ja in manchen Märchen auch etwa wie die Bremer Stadtmusikanten, die haben ja auch einen Ortsbezug und wir haben ja Schneewittchen und Don Röschen und Hans im Glück, das sind doch alles Namen. Ja, aber die Sage wird dann doch noch ein bisschen konkreter. Das heißt dort ja auch, am 26. Juni auf Johannes- und Pauli-Tag morgens früh 7 Uhr. Wir haben also eine ganz konkrete Zeitangabe und schon am Anfang wird ein konkretes Jahr genannt, in dem die Geschichte, die folgt, spielt. Das kennen wir ja auch aus Germelshausen, der Sage, die wir letztes Jahr hier hatten. Da war ja auch schon das dritte Wort oder so die Jahreszahl.
Und eine so genaue Datierung mit Uhrzeit ist für diese Zeit also wirklich ungewöhnlich.
Absolut. Das ist eben auch schon der Hinweis darauf, ja, es kann sich nicht um ein Märchen handeln. Kleiner Exkurs an dieser Stelle vielleicht auch, wenn ihr euch jetzt fragt, Johannes- und Pauli-Tag, ist das ein wichtiges Datum oder was? Im bäuerlichen Brauchtum des deutschen Sprachraums galten Johannes und Paulus wegen ihres Gedenktags, dem Todestag am 26. Juni, und der liegt ja eben nahe der Sommersonnenwende und des Siebenschläfertags, auch als Wetterheilige. Also die Bauern riefen die beiden Märtyrer gegen Hagel, Unwetter, Blitzschlag sowie für oder gegen Regen und Sonnenschein an.
Praktisch so ein Heiliger, ne?
Wenn es denn funktioniert. Ja. So, das heißt, mit dieser konkreten Bindung an Ort und Zeit erhebt die Sage einen gewissen Wahrheitsanspruch, den das Märchen eben überhaupt nicht kennt. Und es gibt noch einen wichtigen Unterschied zum Märchen. Wir haben hier kein Happy End. Die Hauptmotive der Sage des Rattenfängers sind Betrug und Rache, eingebettet in einer düsteren Erzählung, die, wie ich finde, einem schon so einen kleinen Schauer über den Rücken jagt. Denn auch in der Sage bleibt ein entscheidender Punkt ja völlig ungewiss. Niemand weiß, was mit den Kindern geschehen ist. Wir haben also in der Sage, die, wie wir ja gehört haben, in ihrer Entstehung selbst schon sehr geheimnisvoll ist, ein weiteres Geheimnis eingebettet. Und gleichzeitig liegt für die Bürger und Bürgerinnen der Stadt Hameln darin auch eine doppelte Strafe. Nicht nur, dass der Rattenfänger ihnen ihre Kinder genommen hat, er lässt sie auch im Ungewissen darüber, was mit ihnen passiert ist. Hat er sie ermordet? Leben sie an einem anderen Ort? Sind sie glücklich in Siebenbürgen? Niemand weiß es.
Und eigentlich ist es ja die schlimmste Strafe, die damals möglich war, weil die Stadt wäre dann ja fast ausgestorben, wenn dann nicht offensichtlich neue Kinder gezeugt worden wären, wenn es denn so stimmt. Ja.
Genau. Und die Ungewissheit, was da passiert ist, hält bis heute an. Und dass der Rattenfänger ausgerechnet die Kinder nimmt, zeigt, dass er keine Gnade kennt. Er sucht sich die größtmögliche Möglichkeit der Rache für den Betrug aus und nimmt, wie du es schon sagtest, Christian, einer ganzen Stadt ihre Zukunft. Gleichzeitig nimmt er das Unschuldigste und Reinste und damit auch Ehrlichste aus dieser Stadt mit. Also zurückbleiben nur die Betrüger und Betrügerinnen. Unschuldig sind die Kinder natürlich aber auch deshalb, nicht nur, weil sie Kinder sind, sondern weil sie für das Vergehen ihrer Eltern ja auch überhaupt nichts können. Sie sind vollkommen unbeteiligt. Also man muss schon sagen, die Strafe ist schon ziemlich grausam. Und damit ist auch die Wandlung des Rattenfängers, unseres Protagonisten, sehr groß. Er macht ja erstmal eigentlich nur seinen Job, wird so ein bisschen als wunderlicher Mann beschrieben, der halt auffällt, weil er anders aussieht als die BürgerInnen aus Hameln. Er trägt halt diesen bunten Rock, trägt deshalb wohl auch diesen Namen Bunting, der vielleicht auch so ein bisschen eigenartig ist. Aber das klingt jetzt erstmal nicht wirklich bedrohlich. Und seinen Job macht er ja auch gut. Es funktioniert eigentlich alles prima. Nach dem Betrug sieht das aber ganz anders aus. Da erscheint er in Gestalt eines Jägers mit, so heißt es, erschrecklichen Angesichts mit einem roten, wunderlichen Hut. Ja, das heißt, er wird hier zu einer angsteinflößenden Erscheinung, rot als Farbe für Gefahr, vielleicht auch als Symbol für Blut und Tod.
Er erscheint das Feuer der Hölle, musste ich gerade dran denken. Ja.
Genau, und er erscheint ja auch als Jäger. Und dieses Attribut wunderlich verleiht ihm eben auch nicht mehr, wie vielleicht noch zu Beginn, etwas von, ja, ich bin ein bisschen komischer Kauz, ich bin ein bisschen anders als ihr, aber eigentlich ganz okay. Nein, in dem Zusammenhang bekommt es etwas Mystisches. Ich finde schon, er hat fast was von einer Gestalt eines Zauberers, der ja mit seinem Flötenspiel irgendwie Magie ausübt.
Aber das könnte vielleicht auch ein bisschen in diese Travestie-Richtung gehen, die wir ja auch schon mal öfter angesprochen haben im Podcast. Also der Mann in den auffallend bunten Klamotten ist halt was, was ungewöhnlich und deswegen schlecht ist. Das Männlichkeitsbild wird ja nicht so umgesetzt, wie es sollte. Und deswegen muss das eigentlich ein schlechter sein.
Durch kann
die
auch sein.
Farbe ja. des Gewandes war vielleicht schon klar, damals, aha, da muss irgendwas passieren, was Negatives.
Ja, kann auf jeden Fall sein. Für die Kinder ist er ja aber eigentlich auch erstmal nicht gefährlich oder sie nehmen ihn zumindest nicht als Gefahr wahr. Für sie ist er eigentlich sowas wie ein, jetzt bitte nicht im sexuellen Sinne verstehen, sowas wie so ein Verführer. Er lockt sie mit Hilfe der Musik fort, sie sind völlig willenlos. Er besitzt also irgendwie magische Kräfte, weil er eben auf seiner Flöte diese Melodie spielen kann. Ich finde irgendwie dann auch nochmal gruselig, dass am Ende diese zwei Kinder irgendwie zurückkommen. Das eine, weil es blind ist, das andere, weil es stumm ist. Und in der Sage heißt es ja dann auch, zwei sollen, wie einige sagen, sich verspätet und zurückgekommen sein und so weiter. Und dieses wie einige sagen ist ja auch schon wieder so eine Relativierung, was irgendwie so aussagt, ja, wir wissen halt nicht, ob es wirklich so war. Die Grausamkeit in dieser Sage kommt ganz ohne Blutvergießen aus und kann als Mahnung gelesen werden, dass Betrug Konsequenzen nach sich zieht und man besser niemanden um seinen Lohn prellen sollte, weil es einem sonst sehr viel teurer zu stehen kommen könnte. Aber wie seht ihr das denn? Könnt ihr den Rattenfänger verstehen? Findet ihr vielleicht sogar, dass er irgendwie ja auch sich eine Form von Gerechtigkeit zurückholt? Oder wie würdet ihr das bewerten?
Also ich kann verstehen, dass er sauer ist, aber das mit den Kindern geht vielleicht doch ein bisschen zu weit, würde ich mal ganz frech formulieren wollen. Ne? Also keine Ahnung, wenn der da dann die Hamelner Kaufleute am Wegesrand überfallen hätte und sich dann so Robin Hood-mäßig seinen Lohn zurückgeholt hätte, also ne, bitte jetzt nur so als Gedankenexperiment und nicht als Anleitung zum Nachmachen verstehen, hätte ich das irgendwie noch nachvollziehen können. Aber das mit den Kindern, die ja nun wirklich nichts dafür können. Ich meine, wenn er die jetzt in ein besseres Leben nach Siebenbürgen geführt hat, ja, aber dafür dann die Eltern zurücklassen, also selbst der Best Case wäre schon ziemlich schlimm, finde ich. Und der Worst Case, dass sie da in dem Berg gestorben sind, ist natürlich, also, ja.
Aber so habe ich mir das als Kind immer vorgestellt. Ich habe mir immer vorgestellt, dass der die wegholt, weil halt die Eltern im Prinzip den Kindern ja nichts Gutes vermitteln können, weil sie halt Betrüger sind, sie lügen, sie haben ihn betrogen. Und er bringt sie vielleicht in eine bessere Welt, wo sie auch Gerechtigkeit und Ehrlichkeit lernen. So habe ich mir das als Kind immer vorgestellt.
Aber trotzdem also liebst du als Kind ja deine Eltern, selbst wenn du vielleicht rational irgendwann auch begreifst, dass die nicht so tolle Menschen sind, was ja passieren kann. Ne?
Aber ich habe mir das immer so vorgestellt, durch das Flötenspiel verlieren die vielleicht auch so ein bisschen ihre Erinnerungen.
Okay.
Und dass halt dieser Verlust der Eltern dann gar nicht so präsent ist, sondern dass sie irgendwie einfach so in einer schönen Welt sind. Ich meine, super naiv, ich habe mir jetzt als Kind nicht gedacht, ja, die kommen jetzt in den Berg und werden da alle von dem Rattenfänger abgemetzelt. Ne?
Aber das ist voll interessant, was du sagst, weil das, was du jetzt gerade so ein bisschen machst und wie du das für dich interpretierst, zeigt natürlich, dass die Geschichte trotz allem ja eine gewisse Offenheit besitzt und dass sie verschiedene Ansätze der Deutung oder Interpretation zulässt. Und ihr könnt euch natürlich denken, dass das sehr, sehr viele Kunst- und Kulturschaffende genutzt haben und auch inspiriert hat. Denn letztlich bietet die Sage vom Rattenfänger eigentlich alles, was eine gute Geschichte braucht. Wir haben eine schon recht originelle Handlung, auch eine gewisse Einzigartigkeit der Handlung. Wir haben mit Betrug und Rache allgemeingültige Motive, aus denen sich eine Moral ableiten lässt und eben auch die Frage nach Gerechtigkeit. Oder auch die Frage nach der Berechtigung von Rache. Und wir haben viel Geheimnis und Mystik, was natürlich zu ganz eigenen Interpretationen einlädt. Und so finden wir den Rattenfänger sowohl in der Literatur als auch in der Musik und in der Popkultur. Und das alles wollen wir uns jetzt mal etwas näher anschauen. Und ich starte mit dem literarischen Teil. Elenas Deutschstunde und so.
Ganz gebildet.
Neben den Grimms haben sich auch zwei andere bedeutende Schriftsteller der Romantik mit dem Rattenfänger beschäftigt. Und auch hier gilt, wer bei Elenas Epochenkunde immer gut aufpasst, kann sich eigentlich schon vorstellen, warum die Geschichte vom Rattenfänger gerade in der Romantik natürlich ziemlich gut ankam.
Bezug zum Mittelalter?
Sehr gut, ja. Christian. Okay, ich finde, du bist auf einem deutlichen Weg der Besserung. Die Romantik liebte das Mittelalter, verklärte es sogar zu einem goldenen Zeitalter und stand natürlich total auf mittelalterliche Sagen und Erzählungen. Zum anderen waren aber ja auch Mystik, Geheimnis, der Hang zum Düsteren sehr beliebt in dieser Literaturepoche und das bietet der Rattenfänger ja auch. Und deswegen haben sowohl Clemens Brentano als auch Achim von Arnim die Sage des Rattenfängers literarisch aufgegriffen. Sie haben eben als echte Romantiker, die mündliche Überlieferung des deutschen Volksliedes, der Rattenfänger von Hameln von 1806, in der Sammlung des Knaben Wunderhorn von 1806 veröffentlicht. Sie haben den Text aber nicht selbst geschrieben, sondern sich auf bereits vorhandene Quellen bezogen, um dieses, ja, nennen wir es mal Kulturgut zu bewahren. Sie waren aber auch nicht die einzigen. Auch Johann Wolfgang von Goethe, Karl Simrock oder Bertolt Brecht haben dem Rattenfänger ein Gedicht bzw. eine Ballade gewidmet. Und wo wir schon beim Thema Deutschstunde sind, ganz kurz zur Einordnung. Eine Ballade ist eine recht spannende Zwischenform aus allen drei literarischen Gattungen. Wir wissen ja, Lyrik, Epik und Dramatik. Wir bewegen uns ja immer im Bereich der Epik, weil wir eben mit erzählenden Texten wie zum Beispiel Märchen oder Sagen arbeiten. Die Lyrik bezieht sich auf lyrische Texte, das sind Gedichte, und die Dramatik bezieht sich auf Theaterstücke. Und die Ballade nimmt sich aus allen drei literarischen Gattungen eben verschiedene Merkmale, beispielsweise den Erzähler, das Reimschema und so weiter.
Ich finde, die nimmt das Beste eigentlich. Ich habe Balladen auch immer sehr gemocht und mag sie immer noch.
Auch sehr, sehr, sehr gerne. Und ja, ich finde, ihr könnt euch jetzt aussuchen. Möchtet ihr alle drei Balladen hören und wir sprechen kurz drüber? Oder wollt ihr nur eine hören?
Ich bin für alle.
Ja, dann hau doch alle
komm,
raus.
Dann ziehen wir das jetzt hier hardcore durch. Und alle so, nein, scheiße, kein Deutschunterricht.
Ihr könnt ja skippen.
Dann starten wir mit Goethe, weil das jetzt in dem Fall die älteste Ballade ist. Sie stammt aus dem Jahr 1802. Du hast 1804 drüber geschrieben.
Das war der Erstdruck.
Ah, das war der Erstdruck, okay. Der Rattenfänger. Ich bin der wohlbekannte Sänger, der vielgereiste Rattenfänger, den diese altberühmte Stadt gewiss besonders nötig hat. Und wären's Ratten noch so viele und wären Wieseln mit im Spiele, von allen säubricht diesen Ort, sie müssen miteinander fort. Dann ist der gut gelaunte Sänger mitunter auch ein Kinderfänger, der selbst die Wildesten bezwingt, wenn er die goldenen Märchen singt. Und wären Knaben noch so trutzig und wären Mädchen noch so stutzig, in meine Saiten greife ich ein, sie müssen alle hinterdrein. Dann ist der vielgewandte Sänger gelegentlich ein Mädchenfänger. In keinem Städtchen langt er an, wo erst nicht mancher angetan. Und wären Mädchen noch so blöde und wären Weiber noch so spröde, doch allen wird so Liebe bang bei Zauberseiten und Gesang.
Das ist ein Grund, warum ich Goethe nicht so gerne mag, wegen seines Sexismus.
Ich muss sagen, ich mag Goethe gerne, weil er sprachlich einfach tolle Sachen macht.
Das auf jeden Fall.
Aber der letzte Absatz war schon ein bisschen eklig.
Er war sehr eklig, ja. Finde ich tatsächlich auch. Was vielleicht an der Ballade ganz, oder dem Gedicht, weiß gar nicht, ob das schon unter eine Ballade fällt.
Für Ansätze zumindest,
ja, ne, würde ich auch sagen. Interessant ist hier, wir haben hier das lyrische Ich, also der das Geschehen des Gedichtes schildert, ist der Rattenfänger selbst. Wir haben drei Strophen, in denen der Rattenfänger immer als der große Verführer eigentlich auftritt, dem niemand widerstehen kann. Und interessant ist, dass jedem jedem ersten Vers, in jeder Strophe ein Attribut vorangeht. Ne? Erst ist er wohl bekannt, dann ist er gut gelaunt und dann ist er viel gewandt. Und in der ersten Stadt wird eben noch gesagt, den hat die Stadt schon ziemlich nötig, weil er die eben von der Plagen befreien kann. In der zweiten Strophe haben wir dann aber schon den ersten Bruch. Er ist zwar irgendwie der gut gelaunte Sänger, aber hütet euch vor dem, weil der ist ein Kinderfänger. Die Kinder folgen ihm nämlich und es ist egal, ob die Kinder wild, trotzig oder misstrauisch sind. Also egal, welche Charakterzüge sie haben gegen sein Spiel eben keine Chance. Ja, und noch schlimmer wird es dann eigentlich in der dritten Strophe, wo dann gesagt wird, ja, und das finde ich auch ein bisschen sexistisch, aber was Goethe natürlich damit meint, ist, dass auch Frauen, die vielleicht von äußerlichen Reizen oder sexuellen Reizen nicht, dass sie dafür nicht empfänglich sind, dass er selbst die verführen kann, weil sich wirklich alle in ihn verlieben, wenn er eben spielt. Und er spielt hier eben nicht die Flöte, sondern er singt und spielt irgendein Saiteninstrument. Das heißt, was Goethe macht, ist, er spinnt die Figur des Rattenfängers eigentlich ein bisschen weiter, stellt ihn ganz klar in den Mittelpunkt. Es geht ihm aber vor allem darum zu zeigen, ja, der ist schon recht gefährlich und es sind eben nicht nur die Kinder, sondern auch die Frauen, die sich von ihm in Acht nehmen sollten. Gucken wir uns mal, oder habt ihr da noch Anmerkungen zu?
Nö, hast du gut gesagt, finde ich.
Dankeschön. Dann gucken wir uns als nächstes mal die Ballade vom Karl Simrock an. Der hat seine Neuinterpretation der Sage 1844 veröffentlicht. Die ist jetzt ein bisschen länger. Zu Hameln fechten Mäus und Ratzen am hellen Tage mit den Katzen. Der Hungertod ist vor der Tür. Was tut der weise Rat dafür? Im ganzen Land macht erst bekannt, wer von den Räubern die Stadt kann säubern. Des Bürgermeisters Töchtelein, die soll zum Lohn sein eigen sein. Auch wieder Sexismus. Mhm. Am dritten Tage hört man's klingen, wie wenn im Lenz die Schwalben singen. Der Rattenfänger zieht heran. O seht den bunten Jägersmann. Er blickt so wild und singt so mild. Die Ratten laufen ihm zu in Haufen. Er lockt sie nach mit Wunderschall. Er tränkt sie in der Weser all. Die Bürger nach den Kirchen wallen. Zum Dankgebet die Glocken schallen. Des Bürgermeisters Töchterlein muss nun des Rattenfängers sein. Der Vater spricht, ich duld es nicht. So hoher Ehren mag ich entbehren. Mit Sang- und Flötenspiel gewinnt man keines Bürgermeisters Kind. In seinem bunten Jägerstaate erscheint der Spielmann vor dem Rate. Sie sprechen all aus einem Ton und weigern den bedungenen Lohn. Das Mägdelein? Es kann nicht sein. Herr Rattenfänger, müht euch nicht länger. Euer Flötenspiel ist eitel Dunst und kam wohl von des Satans Kunst. Am andern Morgen hört man's klingen, wie wenn die Nachtigallen singen. Ein Flöten und ein Liedersang, so süß vertraut, so liebebang. Da zieht heran der Jägersmann, der Rattenfänger, der Wundersänger und Kinderknaben Mägdelein in hellen Scharen hintendrein. Und hold und holder hört man's klingen, wie wenn die lieben Englein singen. Und vor des Bürgermeisters Tür, da tritt sein einzig Kind herfür. Das Mägdelein muss in den Rhein. Die Mäuschen laufen ihm zu in Haufen. Er lockt sie nach mit Wunderschall und nach der Weser zogen all. Die Eltern liefen nach den Toren, doch jede Spur war schon verloren. Kein Eckart hätte sie gewarnt, des Jägers Netz hält sie umgarnt. Zwei kehrten um, eins blind, eins stumm. Aus ihrem Munde kommt keine Kunde. Da hob der Mütter Jammern an, so rächte sich der Wundermann.
Sehr schön auch, ja. Kannte ich nicht.
Ich vorher tatsächlich auch nicht. Jenny, was ist so dein Eindruck oder
deine Gedanken? Ich finde es auch sehr schön. Auch sehr melodisch. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Interpretationsansatz.
Ja.
Auch mit dem Reim, der sich, oder dem Rhythmus, der sich ändert mit dem,
ja, sehr gut.
Kunde, Munde, ne, und so, dieses so ein bisschen holprig wirkend.
Eins erst, aber plus, sehr gut, genau. Der Vers ist einfach deutlich kürzer, ja, genau. Dadurch ändert sich die Anzahl der betonten und unbetonten Silben, genau.
Dann wird das nicht so ein Geleier, sondern man horcht immer wieder auf.
Ich finde tatsächlich auch dieses, das Mägdlein muss in den Rhein. Das kriegt dann schon wirklich sowas, wo du denkst, oh, okay, krass.
Ist bedrohlich, ne? Voll. Also kurz und knapp und zackig. Ja.
Finde ich auch. Ja, was hier ja so ein bisschen im Fokus steht, ist, dass der Lohn, um den er geprellt ist, eben kein Geld ist, sondern die Tochter des Bürgermeisters, die ihm versprochen wurde. Und weil er die nicht zur Frau bekommt, rächt er sich eben und führt eben direkt alle Kinder einfach mal in den Fluss. So, und dann haben wir zum Schluss jetzt noch, damit richtig harte Kost kommt, Bertolt Brecht. Der hat 1952 das unglückliche Ende des bunten Mannes veröffentlicht.
Ich bin gespannt, weil also Brecht kann ganz toll und ganz blöd sein.
Ich bin gespannt, was du sagst. Der Rattenfänger von Hameln. Durch die Stadt ist er gegangen, hat mit seinem Pfeifen all die 1000 Kindlein eingefangen. Er pfiff hübsch, er pfiff lang, es war ein wunderbarer Klang. Der Rattenfänger von Hameln, aus der Stadt wollt er sie retten, dass die Kindlein einen besseren Ort zum Größerwerden hätten. Er pfiff hübsch, er pfiff lang, es war ein wunderbarer Klang. Der Rattenfänger von Hameln, wohin hat er sie verführet? Denn die Kleinen waren alle tief im Herzen aufgerühret. Er pfiff hübsch, er pfiff lang, es war ein wunderbarer Klang. Der Rattenfänger von Hameln, als er aus der Stadt gegangen, hat ihm, heißt es, sein Gepfeife, selbst die Sinne eingefangen. Ich pfeif hübsch, ich pfeif lang, es ist ein wunderbarer Klang. Der Rattenfänger von Hameln, um den Berg ist er gebogen, hat die Kindlein aus Versehen in die Stadt zurückgezogen. Pfiff zu hübsch, pfiff zu lang, es war ein wunderbarer Klang. Der Rattenfänger von Hameln, haben sie am Markt gehangen, aber um sein Pfeifen, Pfeifen, ist noch lang die Red gegangen. Er pfiff hübsch, er pfiff lang, es war ein wunderbarer Klang.
Okay, find das geht schön. Ja mal ganz anders aus.
Das ist so ironisch aufgebrochen, das gefällt mir gut.
Genau, ne? Also er wählt...
Und mal kein Sexismus und das bei Brecht, unglaublich.
Ja, er wählt auch einen anderen Ausgangspunkt so ein bisschen, weil er ja letztlich sich so ein bisschen auf diese eine historische Theorie bezieht, dass eben dieser Rattenfänger, wer er denn auch immer war, die Kinder an einen besseren Ort zum Leben bringen wollte. Und das war so sein Ausgangspunkt. Aber letztlich hat er sich mit seiner...
Eitelkeit,
Eitelkeit, ja. Genau. Hat er sich selber so benebelt, ja, dass er sie eigentlich wieder an den Ausgangspunkt zurückgebracht hat. Ja,
musst du dafür bezahlen, ne? Der arme, genau. Eitle Fatzke.
Genau, er fand halt sein Pfeifen so hübsch. Ja.
Welche Fassung gefällt euch am besten von den dreien?
Ich glaube, die von Brecht.
Das ist schwierig. Also Goethe ist der Letzte auf jeden Fall. Mhm. Die haben beide was. Also die sind schwierig zu vergleichen, weil sie so anders sind. Mhm. Also der Simrock war es, ne? Ist eine klassische Ballade, also gefällt mir echt gut. Aber der Brecht hat das schön pointiert und mit so einem gewissen Witz dann doch rüber.
Ja, so ein bisschen süffisant auch.
Ja, genau, das stimmt.
Ja. Also mir gefällt am besten die Ironie bei Brecht.
Na, Brecht, okay.
Weil das auch mal, es ist auch, ich meine, der von Simrock ist ja im Prinzip das wiedergegeben, was wir in der Sage gesagt
genau,
haben.
Genau, der ist ganz nah dran geblieben. Genau.
Also ich meine, sprachlich schön, aber ist ja inhaltlich im Prinzip das Gleiche. Und bei Brecht finde ich das gut, dass er da so ironisch einfach sich dann einen anderen Punkt rausgesucht hat und das dann auch so einen ganz anderen Ausgang hat.
Nein, ich bin, glaube ich, Goethe auf die Eins, weil ich ihn sprachlich, ich liebe Goethe halt sprachlich. Ne? Ich weiß, es gibt Punkte, über die kann man streiten, auch wenn man den zeitgeschichtlichen Kontext berücksichtigen muss. Ne? Es sind natürlich sexistische Passagen drin, aber rein jetzt vom Sprachlichen. Ich kriege bei Goethe einfach eine Gänsehaut und ich mag diese Steigerung, die da drin liegt, weil er natürlich von diesem, der macht eigentlich was Gutes und wir brauchen ihn, dann wirklich so eine Gefahr aufbaut. Diesen Klimax finde ich gut. Mir gefallen aber die anderen auch. Ich finde halt, Simrock funktioniert einfach als Ballade im Sinne einer Geschichte super gut. Das ist auch wirklich wie so ein Lied. Und Brecht greift ja diese Idee von, dass Lyrik auch mal aus Liedern hervorgegangen ist, auf, indem er ja immer diese Wiederholungen einbaut und quasi diesen Refrain, er pfiff hübsch, er pfiff lang, es war ein wunderbarer Klang, immer durch kleine Worte verändert und dadurch eine ganz neue Bedeutung schaffen. Das finde ich auch mega spannend. Und dieses Ironische finde ich irgendwie auch ganz gut, auch wenn es letztlich natürlich dem Rattenfänger komplett diese Mystik entzieht, ne?
Ja, aber entspricht ja dem sozialistischen Realismus, ne?
Absolut, genau, ja. Wir finden den Rattenfänger aber natürlich nicht nur in der Dichtung. Das ist jetzt eben ein, glaube ich, recht anschauliches Beispiel dafür, wie unterschiedlich man mit diesem Stoff umgehen kann. Es gibt ihn natürlich allgemein auch in der Literatur. Wusstest du zum Beispiel, Christian, dass auch die Barbara Bartos-Höppner eine Rattenfänger-Geschichte oder Ausgabe rausgebracht hat, 1984?
Nee, das wusste ich nicht. Guck mal.
Ja, ich weiß nicht, ob man die noch bekommt oder ob man die noch erhält, aber fand ich gut. Wir hatten ja, falls ihr euch jetzt nicht erinnert, Barbara Bartos-Höppner vor allem im Zusammenhang mit den Gruselmärchen gehabt. Es gibt aber zum Beispiel auch die Novelle Der Rattenfänger von Viktor Dick. Oder das Theaterstück Die Ratten von Hameln von Anna Elisabeth Weide aus dem Jahr 1959. Und wir finden die Motive auch in der Fantasy-Literatur, weil das ist einfach, man muss es ja sagen, eine mega gute Vorlage.
Hier Kai Meier und so, ne?
Terry Pratchett zum Beispiel hat das wohl in Maurice, der Kater, ein Märchen aus der Scheibenwelt verarbeitet. Wir finden es bei Wolfgang Hohlbein 13. Wir finden es etwas moderner adaptiert bei Birta Daniel Thun, Rattenfänger von Hameln 2.0 in Grimms neue Märchen 2.0. Es war einmal ganz anders aus dem Jahr 2012. Und du hast es schon gesagt, Kai Meier, der Rattenzauber von 1995. Und das muss ich hier besonders erwähnen. Ich liebe dieses Buch. Das war eines der mit ersten Bücher, glaube ich, die ich habe so mit 14, 15 angefangen, ganz viele historische Romane zu lesen. Und da war das dabei. Und ich finde es wunderbar. Es ist so gruselig, es ist so mystisch, es ist so unheimlich. Ich habe das verschlungen und ich liebe das bis heute noch. Ich wollte es eigentlich in der Vorbereitung auf die Folge heute noch mal lesen, habe es aber leider nicht mehr geschafft. Ich werde es aber jetzt im Nachgang auf jeden Fall. Ich habe es schon hingelegt und rausgekramt.
Ich kann das nachvollziehen. Ich habe als Jugendlicher von Kai Meier Lorelei gelesen. Mhm. Und das fand ich auch ganz spannend.
Ja. Ja, also ich mochte den Schreibstil. Und er bettet es eben in so eine richtige mittelalterliche Geschichte ein. Es finden auch Hexenverbrennungen statt und sowas. Und die Hauptfigur hört eben von diesem Gerücht, dass es da so ein Schloss gibt, wo es diesen Rattenzauber gibt, der Kinder anlockt und die Kinder verschwinden dann und dem geht er eben auf den Grund. Und ich habe das wirklich verschlungen. Und Jenny hat mir das dann, weil ich ihr davon immer so vorgeschwärmt habe, wie ich das jetzt bei euch auch. Du hast mir das irgendwann mal zum Geburtstag geschenkt.
Du hast das so oft aus der Bücherei ausgeliehen, dann musste ich dir das kaufen.
Ich habe das richtig oft ausgeliehen, weil das hat einfach, das ist für mich, was Gruselliteratur ausmacht. Das ist wirklich, es ist nicht plumper Horror, sondern es hat eben das, worüber wir, ich wiederhole es nicht, hört euch unsere Gruselfolge an, aber das ist alles da drin, es ist wirklich auch das, was wir in der Romantik irgendwie an oder in der schwarzen Romantik an der Idee von Grusel finden. Und wir haben eben diesen Bezug zu dieser Sage und das finde ich, ich liebe es. Okay, genug Werbung gemacht. Christian, mach du weiter.
Ja, auf Goethe muss ich gleich nochmal zurückkommen, aber fangen wir erstmal mit was anderem an. Ich hatte die schöne Aufgabe, mich mit musikalischen Adaptionen auseinanderzusetzen. Und fange ganz klassisch mit einer Oper an. Die heißt auch einfach Der Rattenfänger von Hameln. Das sind 5 Akten und stammt von Viktor Nessler, wo ich erst dachte, den kennst du nicht. Da habe ich aber nochmal ein bisschen gelesen. Was man von ihm kennt, so dem Namen nach zumindest, ist die Oper Der Trompeter von Säckingen. Also zumindest die älteren HörerInnen kennen das vielleicht noch so.
Wir sind noch so jung.
Ja, genau. Also optisch auf jeden Fall, ihr Herzchen. Die Urführung dieser Oper, also des Rattenfängers von Hameln, war 1879 in Leipzig. Also eine Leipziger Oper, wenn man eine Uraufführung hat, muss das schon nicht so schlecht gewesen sein. Es gibt aber leider keine Aufnahme davon. Ich hätte sehr gerne mal reingehört. Gibt's bislang nicht. Aber von diesem Viktor Nessler, sowie auch von Franz Schubert, Hugo Wolf und noch vielen, 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 vielen anderen gibt es Vertonungen des Gedichtes von Goethe. Und das sind wirklich nur die bekanntesten, die ich jetzt genannt habe. Also als Kunstlied vertont, das heißt für Singstimme und Klavier. Wobei ich sagen muss, ich bin eigentlich, was Lieder angeht, ein Schubert-Freund, aber seine Fassung gefällt mir von denen tatsächlich am wenigsten. Mhm. Ich glaube, die von Nessler finde ich sogar von den dreien am besten.
Warum?
Die von Schubert ist mir irgendwie zu simpel, weiß ich nicht. Mhm. Also die anderen sind dramatischer und abwechslungsreicher.
Ein bisschen Dramatik verträgt die Geschichte.
Finde ich auch, finde ich auch. Dann gibt es noch, ich nenne es jetzt mal, das trifft es nicht ganz, aber ich habe keinen besseren Begriff gefunden, eine symphonische Dichtung. Der Rattenfänger von Hameln von Otto M. Schwarz, das ist ein österreichischer zeitgenössischer Komponist, Jahrgang 1967. Es gibt auch ein Musical von Harvey Shield und Richard Jarboe. Darüber habe ich aber nichts weiter gefunden, interessanterweise. Ich habe da auch mal reingehört, davon gibt es Aufnahmen, ist so ganz cool. So, also die Ratten singen da auch zum Beispiel sehr frech und also sehr modern. Und überhaupt, es gibt zahlreiche mehr oder weniger freie Bearbeitungen in der Popularmusik. Von Hannes Wader, hier so ein sozialistischer Badensänger der 70er Jahre, sage ich mal ein bisschen frech. Über ABBA, was mir auch nicht klar war, The Piper von 1980 auf dem Album Super Trooper, hat auch diesen Pfeifer, also den Pied Piper, den gescheckten oder bunt gekleideten Flötenspieler, da als Thema, auch wenn da keine Kinder weggeführt werden, aber die folgen eben die Melodie. Und das ist, glaube ich, auch der einzige ABBA-Song, wo lateinisch gesungen wird. Aha. Ja, okay, also spannend. Immer wieder so.
Den muss ich mir gleich anhören, ja.
Und natürlich gibt es diverse, also unzählige Bearbeitung sogenannter Mittelalter-Bands, die meist überhaupt nichts mit mittelalterlicher Musik zu tun haben. Um das mal so klar zu formulieren, habe ich jetzt auch nicht reingehört, weil, also da gruselt es mich. Da mag ich auch vielleicht auch Vorurteile haben, aber das kann ich nicht. Also alle HörerInnen, die Mittelalter-Bands mögen, mögen mir bitte verzeihen.
Ja, vielleicht noch als Ergänzung, weil du schon Musical sagtest. Die Stadt Hameln hat auch ein Musical konzipiert. Das trägt auch den Titel Rats.
Ach.
Und das wurde ursprünglich für die Expo 2000 veröffentlicht oder auf die Beine gestellt. Und seitdem läuft es aber, also seit inzwischen 25 Jahren, jedes Jahr an bestimmten Terminen in Hameln.
Ach krass.
Kenne ich musikalisch, cool. Aber tatsächlich auch nicht.
Wenn es eine Aufnahme gibt, dann packe ich dir auch in die Playlist, um dafür schon mal Werbung zu machen. Wir haben auch in diesem Jahr wieder eine Playlist, wo ihr die Musik aus den Hörspielen und eben so entweder Musik, die wir in den Folgen erwähnen oder assoziativ zu dem Thema der Märchenkunde eben passt, dort findet ihr die.
Genau, Spotify.
Genau. Ja, das waren jetzt alles Beispiele so ab dem 19. Jahrhundert und ich habe mich gefragt, Mensch, die Sage ist doch nachweislich seit dem 16. Jahrhundert schriftlich vorhanden und habe ein Lied gefunden, was nicht auf den Rattenfänger von Hameln zurückgeht, aber eine ähnliche Begebenheit zum Inhalt hat, nämlich von dem Komponisten Erasmus Widmann. Der hat von 1572 bis 1634 gelebt. Das einzige relativ bekannte Werk von ihm ist der musikalische Tugendspiegel. Das ist eine Sammlung von Tänzen, die tragen alle Frauennamen. Also dann wird musikalisch die Tugend der Trägerin des Namens, also Anna, Agatha, Regina, Sophia und so weiter eben dargestellt. Ist ein ganz interessanter Ansatz, also gerade auch für die Zeit ungewöhnlich. Ja, und dieser Erasmus Widmann hat eben einen Mäusearzt gesehen und gehört. Und ja, er hat ein Gedicht dazu verfasst. Und ich lese aber erst das Nachwort, was er dem Druckkind angestellt hat. Den Hörer möcht wohl nehmen Wunder, warum ich hab gemischt hierunter vorstehens abenteuerliches Gedicht von Ratten und Mäusen zugericht. Darauf antwort ich mit dem Bescheid, dass kommen ist vor kurzer Zeit ein Mäusarzt hin gen Hall der Stadt, der nichts anders geschrien hat, als wie's hier ist begriffen zwar im Text und Noten im Tenor. Darauf mich etlich gesprochen an, ob dass ich eine Komposition davon will machen, welches ich tät, wie dann allhie vor Augen steht. Wer diesen abenteuerlichen Mann persönlich selbst gehöret an, der kann erinnern sich hierbei, wie lächerlich es gewesen sei, da er schrei mit so heller Stimme und jedes kauft Pulver von ihm, davon die Mäus auch kamen um, wann sie genossen in großer Summe. Drum solch's der Hörer nit veracht, weil's nur zum Possen ist gemacht. Und das hat 4 Strophen mit einem Refrain. Nun hört ihr Herren ein neues Gedicht von Ratten und Mäusen zugericht, von Kleinen und von Großen. Wer nun hat dies Unziefers viel und solches gern vertreiben will, der soll ihm helfen lassen. Refrain. Die Maus, die Maus, die Maus muss sterben und verderben. Die kleinen Mäus, die großen Mäus, die Haselmäus, die Wassermäus, die Hausmäus, Feldmäus, Spitzmäus, Fledermäus. Sie müssen alle sterben und verderben. Von diesem Pulver, sie müssen alle umkommen.
Oh nein, das ist aber brutal.
Denn sie tun dir großen Schaden im Haus, drum sollst du sie vertreiben draus, durch dieses Pulver reine. Bald sie vom Pulver gefressen haben, so sterben sie von Stund davon, die Großen und die Kleinen. Und wann du hast ein faule Maid, so tut die Maus ihr oft viel Leid, er kann nichts vor ihr bleiben. Schmalz, Brot und Obst, ja was sie findt, wann's drüber kommt, sie nagt und schindt, drum muss man sie vertreiben. So kauf nun dieses Pulver ein, wenn du hast in dem Hause dein, der Mäus ein große Summen. Kauft ein, weil ihr mich habt bei Zeit, kauft ein, ihr lieben Leut, wollt ihr der Mäus abkommen.
Ja, ja, kaufen, kaufen, kaufen.
Ja, auch da, ne, aber fand ich lustig, dass ja. Es, also wenn jetzt auch kein Flötenspieler, der die Ratten oder Mäuse da vertreiben wollte, aber dann mit irgendwelchen Pulvern, die wohl nicht so gut gewirkt haben, wie wir aus dem Nachwort erfahren haben.
Quacksalber,
ne? Genau. Ne? Ja, aber damit ließ sich Geld machen und der Bedarf war offensichtlich da. Die Leute waren so verzweifelt, dass sie es dann gekauft haben, im guten Glauben. Um auf die mittelalterliche Flötenthematik nochmal einzugehen, eine letzte Empfehlung. Es gibt das Album Hameln anno 1284, auf dem der Flötist Norbert Rodenkirchen originale Melodien des 13. Jahrhunderts auf verschiedenen rekonstruierten Flöten, wie sie damals gespielt worden sein können, eben auch zum Besten gibt. Das kann man sich auch ganz gut anhören, finde ich.
Und wenn ihr jetzt immer noch nicht genug von Adaptionen habt,
noch mehr Rattenfinger.
Ich habe mich noch mit der Popkultur beschäftigt. Und ich sag euch, es gibt viel Zeug. Also das haben wir ja schon vorhin gesehen, Literatur, Musik, aber auch Filme, TV-Serien, Videospiele haben viele Anspielungen auf die Sage. Ich mache jetzt aber auch keine abschließende Aufzählung, weil wir haben jetzt hier schon einiges ja gehört. Ich habe nur ein paar Beispiele, dass wir hier auch noch mal so ein paar modernere Sachen haben. Und ich habe euch ja erzählt, dass man auch im asiatischen Raum die Sage in der Schule behandelt hat. Und sie hat es auch ins japanische Anime geschafft.
Yeah! Wir wissen, was du meinst.
Sailor Moon! Im dritten Spielfilm der Serie Sailor Moon mit dem Titel Reise ins Land der Träume gibt es auch eine Adaption des Rattenfängers, nämlich...
Peru Peru heißt er, ne?
Genau. Mhm. Und da sind dann Elfen, die flöten in der Nacht und die Kinder wachen auf, folgen ihnen und werden mit einem fliegenden Schiff entführt.
Mhm. Das passt zu deiner Alien-Theorie, Jenny.
Stimmt. Und da kommt dann doch auch so aus der Flöte irgendwie so wie so Sand, glaube ich.
Ja,
Schlafsand.
Ja, so Sandmännchen-mäßig. Okay.
Kann sein, das
war eine coole Verknüpfung.
Ja, wir haben davon ja noch keinen Rewatch gemacht. Wir haben erst die anderen beiden Filme geguckt.
Die liefen nämlich jetzt irgendwann wieder im Fernsehen und ich habe sie alle aufgenommen. Also wir müssen
auf VHS-Kassette.
Star Trek hat auch sich mit dem Rattenfänger auseinandergesetzt. Nämlich in der 17. Folge der zweiten Staffel.
Wieder Raumschiff.
Jenny.
Stimmt, das unterstützt meine Theorie. Ja, ich habe halt recht, ist so. Da leidet die Station unter einer Mäuseplage, die nicht gelöst werden kann. Erst als Chief O'Brien eine Flöte mit dem Hinweis erhält, es funktionierte ja auch in Hameln, dann klappt es.
Natürlich.
1996 wurde der Rattenfänger in einem Musikvideo von Dune, Hand in Hand, parodiert. Mhm. Dann gibt es einen Film, Das süße Jenseits, ein zweifach Oscar-nominiertes Filmdrama aus dem Jahr 97. Und das Drama...
Mir auch nicht.
Das variiert das Grundmotiv. Da sterben nämlich die Kinder eines Ortes im Gefolge einer Leitfigur. Und in diesem Fall ist das die Busfahrerin, die einen Unfall verursacht. Vielleicht ist das was für den nächsten Filmeabend.
Ich weiß es nicht.
Dann habe ich hier auch noch einen Song von 2000, ohne jetzt hier deine Musik zu crashen.
Mach du mal, das ist mir eh zu modern.
Ja, ist es auch. Ich habe da auch reingehört. Das Lied ist von Radiohead, heißt Kid A. Und es ist ziemlich furchtbar. Wir können das ja mal auch auf die Playlist packen, weil ich fand es sehr psychedelisch und techno. Und der Text ist Rats and children follow me out of town. Rats and children follow me out of their homes. Come on, Kids.
Mhm. Okay.
Ich höre jetzt auch auf. Ich habe aber noch eins. Und zwar, das konnte ich jetzt nicht lassen. Weil wir wissen ja, wir sind so ein paar Horrorfilm-Freaks.
Also wir beide.
Christian. Genau.
Ich so bedingt. Ich werde manchmal genötigt und heul dann im Kino oder so.
Es wird auch mal wieder Zeit, finde ich.
Oh nein.
Also sag mal, jetzt bin ich gespannt. Ich überlege gerade schon, welcher könnte es sein? Du
kennst ihn. Okay. Ich wusste es auch nicht bewusst. Aber wir haben ihn gesehen, sogar im Kino.
Ja, ich habe nämlich auch gleich noch eine kleine Horrorgeschichte tatsächlich. Aber ich vermute, der ist es dann nicht, wenn du sagst, der ist im Kino.
Ja, den haben wir im Kino gesehen.
Ja, haben wir viel Scheiße gesehen.
Ja, das stimmt. Ich löse es jetzt auf.
Ja, sag mal.
In dem Remake von A Nightmare on Elm Street von 2010.
Okay. Ja, okay, das war zugegeben, ich fand das nicht gut, deswegen habe ich viel vergessen. Und da war der Rattenfänger.
Ja, ganz toller Film. Genau. Und zwar in einer Szene wird die Ähnlichkeit zwischen Hauptfigur Freddy Krueger und dem Rattenfänger wird darauf angespielt. Mhm. Da ist es nämlich so, dass zwei Jugendliche in einer Bib, also in einer Bibliothek in Springwood, ein Buch finden mit einer Zeichnung vom Rattenfänger, der ein Hemd mit denselben rot-grünen Streifen trägt wie Freddy.
Okay.
Und damit wird angespielt, dass Freddy eine moderne Form des Rattenfängers verkörpert, weil er ja auch aus Rache
in die Träume der Kinder geht und sie darin tötet.
Okay, perfekt. Da schließt meine Gruselfigur sehr gut mit an, denn sie bezieht sich auch auf eine Horrorgestalt, die eigentlich im Internet entstanden ist und zu so einem Internetphänomen wurde. So krass, dass es diesbezüglich tatsächlich auch wirkliche Morde gegeben hat. Und zwar den Slenderman. Ja, das ist eine ganz schlanke, hochgewachsene Gestalt ohne Gesicht, die immer so am Waldrand oder so erscheint und die eben auch Kinder in den Wald lockt. Und der sagt man eben auch nach, dass sie ein moderner Rattenfänger sei. Es gibt mir natürlich wieder, wie so oft, mehrere Erzählungen über den Slenderman. Wie gesagt, der ist aus einem Wettbewerb hervorgegangen, wo man sich eben so eine fiktive Gruselgestalt ausdenken sollte. Und das war 2009 und das hat so eingeschlagen, dass sich da so wirklich so ein Internet-Hype draus entwickelt hat. Es gab ja dann auch eine Horrorverfilmung davon und es gab eben in Amerika oder Großbritannien, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, auch Morde, wo zwei Freundinnen die dritte Freundin ermordet haben, weil sie ihm sagten, der Slenderman hätte ihnen das aufgetragen.
Ah ja.
Und da findet man eben, weil er eben Kinder zu sich in den Wald lockt, sagt man eben auch, das ist so eine moderne Adaption des Rattenfängers. Und auch deswegen vielleicht wird fälschlicherweise der Slenderman manchmal in englischsprachigen Ländern auch als deutsche Legende verkauft, was halt natürlich totaler Blödsinn ist. Mhm.
Ja, aber um ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen wieder zu haben am Ende und weil wir ja Ende des letzten Jahres das Hörspiel so explizit nochmal ja, beschwärmt haben, möchte ich eigentlich sagen, es gibt natürlich auch unzählige Hörspielfassungen des Rattenfängers von Hameln. Ich möchte 3 beziehungsweise 4 empfehlen. Es gibt 2 aus dem Haus Europa, eine ältere, so aus den 70ern. Und eine aus der Reihe Die Märchenparade bzw. Die Märchenbox, beide auch mit Hans Petsch als Erzähler. Und ich glaube, da wurden auch Teile wiederverwendet des Gesprochenen. Das hat Europa ja gerne mal gemacht. Dann gibt es eine wirklich schöne mit Herbert Fleischmann als Erzähler. Das ist diese 60er-Jahre-Reihe, wo der Bum Krüger ja 71 gestorben ist. Das ist ja mein Datierungshinweis. Und von Maritim gibt es auch eine ganz schöne Fassung. Die kann man auch, ich glaube, sogar als einzige, wenn ich nicht irre, auf Streaming-Plattformen hören. Mhm. Bei der Variante mit Herbert Fleischmann bin ich mir nicht sicher, aber die beiden von Europa gibt es leider nicht. Und hier auch nochmal vielleicht der öffentliche Aufruf an Europa. Es gibt noch so viele Märchenhörspiele und Sagenhörspiele, die ihr im Fundus habt, die ihr noch nicht wieder zugänglich gemacht habt. Und der Herr Drosselbart wird sich sehr freuen, wenn ihr da ein paar mehr Schätze aus dem Archiv heben könntet. Vielen Dank.
Bitte macht ihn glücklich. Ja, was nehmen wir denn mit vom Rattenfänger? Haben wir ein Fazit?
Also ich finde, er ist absolut allgegenwärtig.
Ja, also noch krasser als alle anderen zuvor, wie ich ja schon angedeutet habe.
Du hast völlig recht. Also es gibt so viele Sachen, wo das adaptiert wird, wo man zumindest den Kern der Geschichte übernommen hat. Also ich finde, er ist super präsent.
Ich glaube, das liegt auch daran, weil es eben die USA und Japan sind, wo er so populär ist. Und die haben ja nun mal auch globalen gewissen Einfluss auf Popkultur und Film und Kunst schaffen. Ja.
Das stimmt. Also für mich war das so, jetzt sich damit nochmal zu beschäftigen. Ich fand das Märchen als Kind so, oder die Sage fand ich als Kind total cool. Mich hat das wirklich fasziniert, dieses Geheimnisvolle, diese Vorstellung mit den Kindern und dann sind die verschwunden und wo sind die? Es hat mich als Kind echt schon gecatcht. Und jetzt, wo ich mich auch mal darüber hinaus damit beschäftigt habe, muss ich sagen, es catcht mich immer noch. Also die Sage hat für mich immer noch so eine Faszination. Es befriedigt natürlich die schwarze Romantikerin in mir. Und ja, ich finde den ziemlich cool.
Also ich muss ja sagen, im Vorfeld dachte ich mir, du hast das ja vorgeschlagen, den Rattenfänger, wenn ich nicht irre, ja. Elena. Dachte ich mir, ja, kann man machen.
Also Christian, weißt du nicht, dass ich wirklich gute Vorschläge mache? Das hast du beim Blaubart auch gesagt.
Ja, das stimmt. Ich muss mich dann wiederholen. Also während der Recherche dachte ich, ach krass. Und da steckt, du hast recht, es war ähnlich wie beim Blaubart.
Aha.
Ja, beim nächsten Mal, ich sag ja schon nichts mehr.
Hör einfach auf mich.
Ja, das stimmt. Hör auf Mutter, genau.
Mutter weiß mehr.
Genau.
Apropos singen. Ich finde, ja, Jenny hat schon lange nicht mehr gesungen. Ich finde, wir sollten Jenny das letzte Wort geben. Und sie sollte einmal nochmal hier den kleinen Musical-Aufschnitt zum Besten geben. The Rats.
Kill the Rats.
Ja, und wenn wir nicht irgendwie an Ohrenleiden wegen Jennys Gesang gestorben sind.
Oder uns die Ratten heimgesucht haben.
Oh Gott, noch schlimmer. Dann.
The Rats sind wir jetzt raus. Tschüss.